und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian.
Und mein Name ist Felix. Normalerweise behandelt der SNES-Cast ja immer drei Spiele-Episoden. Und dann gibt es eine Episode, die sich um Themen dreht wie Community, Hardware oder auch die Geschichte. Und in dieser Episode befinden wir uns heute wieder. In diesen Episoden sammeln wir auch immer die Fragen, die eingegangen sind. Und diesmal gibt es leider keine Fragen. Allerdings, falls ihr wollt, könnt ihr eure Fragen an info@snescast.de schicken. Und damit kommen wir dann zum heutigen Thema Homebrew und behandeln dementsprechend direkt den Hintergrund.
Ja, da ist natürlich erstmal die Frage, was bedeutet eigentlich Homebrew, also sozusagen ja zu Hause gebrautes. Und bei Videospielen und auch Softwareprodukten sind da halt meistens Software gemeint, die nicht offiziell lizenziert ist. Und das hat man natürlich hauptsächlich so bei Videospielkonsolen, wie zum Beispiel dann auch dem Super Nintendo, weil offizielle Dokumentation ist halt immer nur für entsprechend lizenzierte Entwickler verfügbar. Und wenn man das dann sozusagen im Homebrew macht, dann hat man da unlizenzierte Spiele. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass natürlich auch einige Spiele, die vielleicht sogar offiziell für Super Nintendo herauskamen, man durchaus so ein bisschen in die Homebrew-Ecke stellen könnte. Homebrew tut sich da auch meistens auf den Markt beschränken, der sozusagen von älteren Systemen, die eigentlich nicht mehr unterstützt werden. Und dann haben wir halt so das Glück, dass wir zum Beispiel für Super Nintendo neue Spiele und Applikationen teilweise auch oder Anwendungen bekommen. Diese Spiele werden dann meistens auch im Emulator erstmal entwickelt, bevor sie auf echter Hardware getestet werden. Aber wen die Entwicklung solcher Spiele interessiert, beziehungsweise die Entwicklung für Super Nintendo interessiert, da möchten wir auf die entsprechende SNES-Cast-Episode zur Super Nintendo-Entwicklung verweisen. Dann ist es ja so, wann konnte man sozusagen mit dem Homebrew anfangen? Und das waren dann auch so diese ersten Game-Doctor-Geschichten, die halt die Möglichkeit boten, SNES-Spiele zu kopieren. Aber man konnte sozusagen auch ROMs auf eine 3,5 Zoll Floppy-Disk packen und sie dann entsprechend spielen auf dem Super Nintendo, und das ermöglichte es natürlich entsprechend das Ganze zu benutzen und dann sozusagen Spiele zu entwickeln und auf dem Super Nintendo auszuprobieren, weil die Emulatoren zu der Zeit für Super Nintendo zumindest in der Anfangszeit noch nicht in der Form vorhanden war, sondern die kamen dann erst Stück für Stück auf. Und auch in der damaligen Zeit wurden auch viele Development Kits dann selbst entwickelt, die sozusagen dann nicht das offiziell von Nintendo lizenzierte benutzen. Da hatten wir ja auch mal eine Episode drüber, wo wir diese ganzen Entwicklungskits da auch mal ein bisschen aufgedröselt haben. Ja, die Definition von unlizenziert, die sagt jetzt natürlich nicht, dass das Spiel irgendwie nur von einem einzelnen Entwickler sein muss, sondern da können durchaus auch Firmen hinterstecken, und man könnte es dann trotzdem als Homebrew sehen. Aber das ist dann immer so ein bisschen wie heutzutage sozusagen dieses Indie-Label, wo teilweise auch jetzt mittlerweile riesige Firmen in Anführungszeichen Indie-Titel machen. Und bei Homebrew ist das dann auch so ein kleines bisschen ein Definitionsproblem. Ja, das ganz kurz zum Hintergrund von Homebrew, und dann wollen wir uns mal einige Homebrew-Spiele und auch Applikationen, gibt's da eins, zwei, mal anschauen. Da gibt's einmal die 240p Test Suite, das ist eine Anwendung, und die kann halt genutzt werden, um bestimmte Signale auf dem Bildschirm auszugeben, und das Ganze gibt's auch als SNES-Cartridge beziehungsweise SNES-ROM. Und da gibt's halt eine ganze Menge von Tests, um halt die Verarbeitung von 240p-Signalen zu testen, weil das ja auch teilweise mit heutigen Fernsehern auch relativ schwer ist, die entsprechend auszugeben, wenn ich da nicht spezielle Hardware zum Konvertieren dazwischen habe teilweise, weil die meisten Fernseher können das einfach nicht so ein 240p-Signal darstellen.
Da gibt es das Spiel Apocalypse 2, welches von Palco Interactive herausgebracht wird, und es hat den schönen Untertitel Rette die Erde. Man besitzt hier als Spieler ein Raumschiff und muss die Menschheit vor Monden, Meteoriten und Asteroiden schützen. Das Ganze ist dann in einem schnellen bzw. actionreichen Gameplay verankert und hat so starke Ähnlichkeiten mit Arcade-Shootern. Im Spiel sammelt man dann so viele Punkte wie möglich, um in den Highscore zu kommen. Ein weiteres Spiel ist Astrohawk. Dabei handelt es sich auch um einen Weltraumshooter, ähnlich wie das Spiel Asteroids. Das Spiel wurde von Paul Lay von Playsoft entwickelt und wurde dann 2014 veröffentlicht. Interessant ist hier auch der Abstand zwischen der Entwicklung in den 1990er Jahren und der Veröffentlichung dann wiederum 2014. Da ist einiges an Zeit vergangen. Unter anderem gab es auch Gerüchte, dass Electronic Arts Interesse an dem Spiel gezeigt hätte und dieses verlegen wollen würde. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel, Black Jewel Reborn.
Ja, das Spiel wurde über eine Kickstarter-Kampagne finanziert und ist so ein klassisches Hack-and-Slash-Spiel, das man dann auch im Koop-Modus spielen kann und dann muss man sich da halt ja einmal durcharbeiten. Und die Kickstarter-Kampagne ist jetzt beendet und da laufen dann teilweise auch noch die Entwicklungen, sodass das Spiel vielleicht in den nächsten Monaten dann auch erscheinen kann. Dann haben wir das Homebrew-Spiel Blow Them Out und da geht's einfach nur darum, Kerzen auszupusten auf einem Geburtstagskuchen und das ist dann auch wieder so ein kleines Arcade-Spiel und man muss dann halt unterschiedliche Level erreichen, um dann am Ende ein Happy Birthday zu bekommen. Dann gibt's auch das Spiel Chips Challenge, was parallel für Super Nintendo und das Sega Genesis erschien und dort spielt man Chip McKellen, mit dem man durch unterschiedlichste Level muss. Und das ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen was von Puzzle, auch wenn es, glaube ich, nicht ganz in die Kategorie am Ende fällt. Dann haben wir Cornbuster.
Ja, und das Spiel als ROM gibt es schon relativ lange, und zwar seit circa 2003. Der in den Niederlanden ansässige Entwickler Engine Software hat das ROM auf seiner Website veröffentlicht. Allerdings war das Spiel nicht hundertprozentig fertig. In einem Interview wurde gesagt, dass das Spiel zu etwa 70-80%ig fertig sei. Ja, und eine fehlerbereinigte Version des ganzen Spiels wurde dann von Palco Interactive vor ein paar Jahren veröffentlicht. Die Firma hat sich quasi dem Spiel angenommen und das Ganze dann beendet. Ein weiteres Homebrew-Spiel ist Christmas Craze. Das Ganze sieht optisch wie ein Jump'n'Run aus, welches zur Weihnachtszeit spielt. Und ein besonderes Feature an diesem Spiel war, dass die originale Cartridge 4 LEDs hatte in unterschiedlichen Farben. Und diese wurden durch das Spiel gesteuert, die quasi mit dem Spielverlauf synchronisiert worden sind. Dieses Feature der LEDs in 4 Farben wird allerdings von keinem Emulator unterstützt. Ein weiteres Spiel ist Creepy Bird. Dieses wurde auch von Palco Interactive veröffentlicht im Jahre 2014. Es handelt sich dabei um ein Flappy Bird-Klon.
Dann haben wir das Spiel Dotty Dreadnought und das ist ein Plattformspiel. Das wurde im Rahmen des SNES Dev Game Jams 2021 gemacht und sieht hier auch ganz knuffig aus. Man muss dann halt die legendäre Edelweißblume finden und auch die Musik ist gut. Die ist nämlich von Ninomiya Yuji. Und dann haben wir das Spiel oder das Homebrew-Spiel Era the Crone Maiden. Ja, man ist halt eine junge Kriegerprinzessin aus einem Barbarenstamm und man wurde angegriffen und nun muss man die Welt verlassen, die man kannte und in die dunklen, unbekannten Gefilde reisen und man wird da von einer Krähe begleitet. Das Spiel gibt's fürs NES, aber auch eine Umsetzung hier fürs Super Nintendo. Dann haben wir das Spiel Fork Parker Crunch Out und das ist sozusagen ein Spiel, eine Videogame-Simulation, die aber auch mit einer Menge an Humor gespickt ist. Es ist nämlich da so, dass praktisch der Finanzchef einer Spielefirma halt merkt, wie die ganzen Indie-Firmen ihm seine Gewinne wegnehmen und beziehungsweise andere Publisher ihm seine Gewinne wegnehmen und er dann so sagt, okay, ich muss jetzt meine Entwickler antreiben und so Elemente wie künstlerische Integrität und Feste des Gameplay sind nicht mehr wichtig, sondern nur noch Fristen, Effektivität und Crunch-Time dann praktisch. Also das wird alles so ein bisschen auf den Arm genommen in dem Spiel und da geht's da halt rum. Das nächste ROM, was wir da haben, was so als Homebrew zählt, ist das FPS-Test-ROM. Das ist wieder so ein Diagnose-ROM, was halt gucken kann, ob bestimmte, zum Beispiel die Frames per Second von der Konsole geschafft werden können. Aber das kann man auch im Emulator benutzen, um halt festzustellen, wie lange braucht der Emulator, um die 60 Frames pro Sekunde in Echtzeit zu zeichnen. Also es ist wirklich eine reine Diagnosegeschichte, nichts, wo man irgendwie sagt, da hat man dann Spielspaß dran. Aber bei Heinz Strike sieht das dann wieder anders aus. Das ist ein Spiel entwickelt von Bubblesap. Das ist so ein Top-Down Military-Shooter mit einem Heli. Und da gibt es wieder Mode 7-Effekte. Und inspiriert ist das Ganze so ein bisschen von den Bonus-Level von Pilot Wings und durchaus hübsch anzusehen. Dann haben wir das Spiel Hilda, da geht's um, ja, wen hätte es gedacht, Hilda, eine junge Prinzessin, die hat ihre Familie verloren in dem Krieg gegen die ja Feinde und jetzt möchte sie ihre Eltern rächen und ihr Königreich wiederherstellen. Das Ganze ist allerdings noch im Early Access, also noch nicht rausgekommen, zählt aber auch zu den Homebrews.
Ja, und dann haben wir noch Incognito, a Rover Story. Hier steuert man einen Rover über eine Asteroiden-Oberfläche. Das Ganze ist dem Survival-Adventure zuzuordnen. Man sammelt Ressourcen, kann Technologie freischalten, um seinen Rover zu verbessern und dementsprechend auch weiter entfernte Areale zu erreichen. Bemerkenswerterweise wurde das ganze Spiel innerhalb von 3 Monaten für den SNES Dev Game Jam im Jahre 2021 entwickelt. Ja, und als weiteres Spiel haben wir da noch Jet Pilot Rising. Hier hat man einen Jetpiloten im Sinne einer Katze, die die Rakete lenkt und das Ganze ist auf eine Einknopfsteuerung ausgelegt.
Das nächste Homebrew-Spiel, was wir so finden konnten, ist Justice Beaver, The Great Timber Tantrum und ist ein Spiel, was ja irgendwann veröffentlicht werden sollte, kam aber irgendwie auch nie raus. Also es ist seit 2015 in der Produktion, sollte 2019 irgendwie erscheinen, aber irgendwie hat das alles noch nicht bisher geklappt. Dann haben wir Kaisuu Shujin Shibibin Man Zero. Es sollte ursprünglich für Super Nintendo erschienen, wurde aber physisch nie veröffentlicht und erschien dann später nochmal zum 20-jährigen Jubiläum als physische Super Famicom Cartridge. Allerdings muss man sich da dann halt fragen, ja, inwiefern ist das dann zum Beispiel noch Homebrew im Sinne von unlizenziertes Spiel, weil da ist ja auch dann das Nintendo da an der Stelle auch nichts mehr lizenziert zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir das Spiel Keeping SNES Alive. Das ist im Rahmen des Landem der 46 entwickelt worden, ein Game Jam. Und da muss man sein Super Nintendo mit einer Game Cartridge befüllen. Und zwar dem Spiel Yo-Yo Shuriken, da werden wir nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Dann haben wir noch das Spiel Little Medusa, so ein Action-Puzzler. Den gibt's auch für andere Plattformen und der wurde dann auch richtig als Cartridge auch verkauft, beziehungsweise den kann man auch heute noch kaufen. Das nächste Spiel auf unserer Liste hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Das ist N-Warp Daisakusen. Das ist ein Deathmatch-Minigame für 8 Spieler. Und jetzt überlegt sich, Moment, 8 Spieler am Super Nintendo, wie soll das gehen? Indem man halt 2 von diesen Multitaps ja anbringt und da dann entsprechend viele Controller anschließt. Und das funktioniert durchaus, weil diese Limitation, die es da ursprünglich gab, die war halt nur, ich sag mal, in den Entwicklungshandbüchern vorhanden. Aber technisch gesehen kann das Super Nintendo durchaus da mehr. Dann haben wir das Spiel Nikotako, beziehungsweise auch Taco Princess from the Moon. Ein Jump'n'Run aus dem Jahr 2001. Ein ziemlich buntes Spiel. Ja, da geht's halt um ein Krakenmädchen vom Mond und die tun sich dann halt ja auf ein Abenteuer begeben und versuchen halt ihre Fische wiederzubekommen, die von schelmischen Katzen gestohlen wurden. Wer auf Mobilplattform spielt, kennt vielleicht das Spiel Desert Golfing. Und da gibt's ein Spiel, das heißt NESert Golfing fürs NES. Und da gibt es aber mittlerweile auch eine Umsetzung für Super Nintendo und das ist praktisch ein minimalistisches Golfspiel, was halt ziemlich viel Spaß macht und auch im Mehrspielermodus unterstützt wird. Ein weiteres Homebrew-Spiel ist Skip and Friends. Das ist ganz interessant, weil das Originalspiel auf echter Hardware nicht funktionierte, weil wenn man früher für Emulatoren entwickelt hat, da waren die Emulatoren noch nicht so genau, was dann dazu führte, dass bestimmte Dinge einfach timingtechnisch zum Beispiel funktionierten. Aber das wurde in der Version dann, die jetzt aktuell da verfügbar ist, behoben. Auch sehr schön ist das Spiel Starhawk. Da wird so getan, als ob dieses Spiel ja 1994 irgendwo erschienen ist, beziehungsweise dort Prototypen gab. In Wahrheit ist das Spiel allerdings auch im Rahmen eines Game Jams für 2019 erstellt worden, der sogenannte Lost Cartridge Game Jam und ist eine Hommage an Star Fox, was man ja auf dem Super Nintendo auch durch seinen Super FX Chip kennt und sieht auch so ein bisschen ähnlich, wobei die Raumschiffe in diesem Spiel auch so ein bisschen ja runder aussehen, was irgendwie ein interessantes optisches Aussehen dann darstellt für das Ganze. Dann haben wir das Spiel Super Boss Game, das hat auch ein Homebrew-Spiel und das ist halt ein 16-Bit-Retro-Jump-and-Run und ist aus dem Jahr 2016. Und auch die Geschichte ist relativ witzig. Da ist man halt im Sony-Hauptquartier und der Boss des Sony-Hauptquartiers ist doch leicht ungehalten, weil der letzte ja verbliebene SNES-CD-Prototyp in die Hand der Öffentlichkeit gefallen ist und jetzt emuliert wurde und er könnte jetzt natürlich rechtliche Gegenmaßnahmen ergreifen etc. aber stattdessen löst er das oder möchte er das Problem mit Fäusten und Füßen lösen und geht gegen die entsprechenden Mitarbeiter vor.
Ein weiteres Spiel auf der Liste ist Super Sudoku. Ein Spiel, das aus Spaß in der Freude im März 2019 auf der Retro Challenge programmiert worden ist. Mit dem Spiel hat man einiges zu tun, denn es gibt 100 einzigartige Rätsel in 4 unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Das heißt, insgesamt hat man dann 400 Rätsel. Das Cartridge-Format gibt es für PAL- und NTSC-Systeme und der Quellcode ist auch offen auf GitHub verfügbar. Ja, und dann haben wir Super Combo Man. Hier spielt man als Chain McCombo. Das Ganze sollte man allerdings eher als Game Engine ansehen, da das Gameplay noch nicht vollständig vorhanden ist.
Dann haben wir das Spiel Supercook, das haben wir auch schon mal erwähnt, weil wir da freundlicherweise von den Entwicklern eine entsprechende Cartridge auch zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und das ist ja so eine Art, das kennt man mittlerweile ja viele, diese Spiele, wo man halt ja was kochen muss, zusammen mit seinen Partnern, also Mitspielern. Und dann muss halt schnell die Pfanne auf den Herd gestellt werden und so weiter und hin und her. Und sehr spaßiges Spiel, können wir auf alle Fälle empfehlen. Kommen wir auch nachher nochmal zum Zug, das gibt's nämlich dann auch bei itch.io. Und ist auch, muss ich sagen, ist doch ziemlich professionell das Ganze so von der Außenwirkung des Spiels auch gemacht. Dann haben wir noch das Spiel Jojo Churiken. Auch das ist ja sozusagen ein unlizenziertes Spiel. Und das war unsere erste Spiele-Episode. Das ist ein S-Cast, wo wir das behandelt haben. Also wer da mehr über das Spiel wissen möchte, der kann das da gerne tun. Man muss halt mit seinen Churiken gegen ja feindliche Gegner kämpfen. Und diese Gegner haben es durchaus in sich. Dann stellt sich natürlich die Frage, es gibt so Homebrew-Geschichten, aber wo bezieht man die eigentlich? Und ich hatte das ja gerade schon gesagt, so Plattformen wie itch.io, die halt auch für normale Spielentwicklung da sind, haben halt relativ viele von diesen Homebrew-SNES-Spielen. Die Plattform romhacking.net hat das und auch zum Beispiel ja dann die entsprechenden Distributoren wie Pico Interactive oder Strictly Limited, die haben ja auch entsprechende unlizenzierte Spiele, die sie dann halt entsprechend ja auch verkaufen. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Also grundsätzlich ist es natürlich großartig, dass es so viele ja, Homebrew-Spiele gibt, die halt ja auch ohne Unterstützung von Nintendo sozusagen rausgekommen sind. Und in der heutigen Zeit ist es dann wirklich so, dass wir ja neue Super Nintendo-Spiele bekommen. Und das ist natürlich toll. Und man kann auch heutzutage ja dank modernere Entwicklungstools auch so ein bisschen einfacher entwickeln, wobei trotzdem die Entwicklungstools für Super Nintendo an einigen Stellen manchmal doch ein bisschen rudimentär sind, aber ich halt dieser ganzen Homebrew-Szene wirklich sehr, sehr angetan bin und es da einfach ja Spaß macht, so neue Sachen auszuprobieren, auch wenn wir natürlich für Super Nintendo eine große, große Spielebibliothek haben. Es ist halt immer toll, zum Beispiel diese Supercook, das ist halt eine Spielidee, die kam halt erst relativ spät auf sozusagen und sowas dann für Super Nintendo zu sehen und auch zu spielen, also es macht schon echt Spaß und ist toll und ich bin da ja eigentlich restlos begeistert von, dass es das gibt und dass das halt auch gemacht wird und auch sozusagen die Plattform am Leben hält. Wie schaut es bei dir aus, Felix?
Die Spiele, die man hat, da gibt es wirklich seltsame Ideen, ich finde. Das ist immer sehr unterschiedlich. Auch was die Qualität angeht, die variiert sehr stark. Vom Grundprinzip her, dass man neue Spiele entwickelt, bin ich wirklich begeistert, weil das ist einfach schön, dass man ein System, mit dem man gewissermaßen aufgewachsen ist, das man kennt, immer noch gewissermaßen aktuell ist, also dass es noch eine aktive Fan-Community dafür gibt. Und auch schön ist, dass man da ja immer neue Dinge entdecken kann und immer wieder überrascht wird. Da steckt ja auch eine Menge Arbeit mitunter dahinter, die man in die jeweiligen Projekte mit einfließen lässt. Also wer einmal die Gelegenheit hat, in die Homebrew-Spiele reinzuschauen, der sollte sich da auf jeden Fall mal durch die unterschiedlichen Spiele durchtesten.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Im Gegenzug erhaltet ihr dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein großes, großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi!
Ciao!
eine Produktion von Tone H. T1H.net